Diese Versicherung verbrennt dein Geld. Und sie ist immer noch richtig beliebt. Und zwar geht es um private Rentenversicherungen. Und was das Problem ist...
Und wie vor allen Dingen, warum mich das so aufregt.
Das erfährst du in dieser Folge ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, es wurden ja... Ich bin ja schon gespannt nach deinem Einwurf, aber es wurden ja 2024 über 2 Millionen neue private Rentenversicherungen abgeschlossen. Erstaunlicherweise, das sind fast genauso viele wie vor 10 Jahren.
Also als ich diese Statistik beim GDV, beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, entdeckt habe, ich konnte es gar nicht glauben. Ja? Also zum einen der Faktum, dass es immer noch pro Jahr 2 Millionen neue Verträge sind. Ja, okay, da sind bestimmt auch kleine Verträge dabei. Und wenn jemand seinen großen Vertrag um, ich sag jetzt mal was, 25 Euro erhöht, so, ich kann jetzt mal 25 Euro draufpacken, dann zählt das ja auch mit rein. Aber wir werden ja gleich noch draufkommen, was auch da, selbst dabei, das Problem ist. Und ich denke mir halt immer so, wir sind da manchmal bei Finanztipp so ein bisschen in so einer, ja, es ist eine Blase, es ist eine Bubble, definitiv. Ne? Wir reden auch in diesem Podcast ja wahnsinnig viel über ETFs und wie gut ETF-Sparpläne für die Altersvorsorge sind. Und manchmal vergessen wir dabei, dass das halt bei weitem noch nicht alle Leute wissen und dass da draußen, und nennen wir es mal am Namen, der gesamte Versicherungsvertrieb, das geht los von, ja, klassischen Versicherungsvertretern aus sogenannten Ausschließlichkeitsvertretern, die halt für eine bestimmte Versicherung arbeiten, über diverse Strukturvertriebe bis hin zu Versicherungsmaklern und so weiter, dass dort immer noch für die private Rentenversicherung als ja so sichere Altersvorsorge und so gutes, renditestarkes Produkt, in Anführungszeichen, geworben wird, dass das halt immer noch funktioniert. Und ja, wie du es gerade sagst, seit 10 Jahren praktisch hat sich da nichts getan. Also obwohl wir ein paar Millionen ETF-Sparpläne mittlerweile in Deutschland haben, hat sich halt an diesem Faktum halt immer noch nichts geändert. Und es ist halt auch ein super krasser Hinweis, dass wir mit unserer Mission halt bei Finanztipp noch lange nicht am Ende sind. Weil ich behaupte jetzt mal, die allergrößte Mehrheit dieser privaten Rentenversicherungen, die wird nicht gekauft. Da geht niemand hin und sagt, ich möchte jetzt eine private Rentenversicherung für meine Altersvorsorge abschließen, sondern die werden verkauft. Und das ist ein Hinweis darauf, dass leider immer noch viel zu viele Menschen in Deutschland gerade bei der Altersvorsorge, beim Thema Altersvorsorge nicht sehen und sich nicht trauen, leider auch ihre Finanzen selbst zu machen. Ja, es ist leider immer noch viel zu häufig und viel zu sehr die Mehrheit, dass man halt zum Berater geht.
Dann schauen wir uns einmal kurz die Zahlen an. Die stammen übrigens vom GDV, also dem Branchenverband der Versicherungswirtschaft sozusagen. Wenn man jetzt mal ganz besonders fair zählt, dann nehmen wir diese 2 Millionen und wir rechnen jetzt die Riester- und die Rürup-Verträge raus und auch die betriebliche Altersvorsorge. Weil die drei, die können ja sinnvoll sein. Es hängt von den Umständen ab und sie sind es auch nicht.
Genau. Also immer. Wenn du so rechnest, ja, dann bist du schon besonders fair. Weil wenn wir jetzt einfach mal alle Riester und alle neuen Rürup abziehen, ich behaupte mal, ohne Zahlen zu kennen, dass die große Mehrheit davon auch nicht sinnvoll ist. Weil bei Riester sagen wir ja ganz klar, es gibt nur mehr oder weniger 2 Situationen, wo Riester noch Sinn macht. Zum einen, du hast 2 Kinder und mehr und dann macht ein Elternteil Riester. Und typischerweise im Verkauf läuft das natürlich so, wenn du so ein Elternpaar erwischt, ja, dann werden natürlich was? 2 Riester-Verträge verkauft. Ja,
ein Termin, 2.
Genau, 2 Abschlüsse, 2 Provision. So, ja, muss man ganz deutlich sagen. Und bestimmt auch der Vertrag an den Besserverdiener, weil da ist der höhere Beitrag und da verdient auch der Vertriebler an der Stelle mehr damit. Und ich behaupte auch, dass eine ganz große Masse an Rürup-Verträgen, die abgeschlossen werden, ebenfalls nicht sinnvoll ist. Vor allen Dingen meine Lieblingskombination, nämlich ein Rürup mit BU in einem Kombivertrag drin, ist ja auch sehr, sehr beliebt. Und dagegen ist halt Rürup echt nur für eine sehr eingeschränkte Zielgruppe, aller Regel Selbstständige, gut verdienende Selbstständige mit einem sicheren Geschäft, die schon wissen, ich habe jetzt einen ziemlich hohen Steuersatz und ich werde später in der Rente einen sehr niedrigen Steuersatz haben. Und dann geht's, da kommen wir ja gleich noch drauf, geht es natürlich darum, dass da auch sehr oft, ich sage jetzt mal vorsichtig, falsche Rürup-Verträge verkauft werden.
Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir rechnen die alle raus.
Betrieblichen Altersversorgung auch noch, oder?
Genau.
Weil wir da sagen, ja, da müssen wir dann schauen, ja, wenn du einen hohen Zuschuss vom Arbeitgeber bekommst, dann macht es vielleicht schon Sinn. Aber bei allen, wo es eben nicht der Fall ist, wo es nur ein niedriger Zuschuss vom Arbeitgeber ist, sind leider auch viele teure betriebliche Altersversorgung am Start.
Und dafür muss man aber halt die 400.000 Lebensversicherungen wieder dazuzählen, weil also...
Nächster Kinnladen-Drop bei mir, ja. Also das habe ich auch gedacht, das gibt's doch nicht, ja. So gefühlt dieses Thema Lebensversicherung, dachte ich, ist eigentlich tot in Deutschland, ne. Also niemand mehr sozusagen, also was ist eine Lebensversicherung? Also wir gehen hier von einer irgendwie kapitalbildende Lebensversicherung, also die das Geld entweder sicher anlegt oder auch zum Beispiel in Fonds steckt und die dann hinten bei, im Gegensatz zu einer Rentenversicherung, auf alle Fälle eine Einmalauszahlung macht. Dass das heutzutage in Deutschland noch so häufig ist, konnte ich auch gar nicht glauben. Ich dachte eigentlich, zumindest dieses Produkt irgendwie tot ist, aber nee, so ganz halt auch nicht mit. Immerhin 400.000 Stück.
Ja, und dann sind wir wieder bei 2 Millionen Neuabschlüssen. Also genau, da, wo wir
BAV ab und ziehst die Lebensversicherung wieder drauf und bist du wieder bei 2 Millionen. Oh Mann.
Jetzt kommt natürlich die Frage, so was ist das Problem? Und das sind die Kosten bei diesen Verträgen. Und dieses Geld fehlt dir ja im Alter. Deswegen ist auch so ein bisschen unsere Bitte. Es gibt ja in unserem Podcast keine Werbung.
Ja.
Also du musst dir, wo wir es in der Hand haben, gibt es keine Werbung. Es gibt auf den Plattformen manchmal Werbung, das können wir nicht beeinflussen, aber von unserer Seite aus musst du dir jetzt nicht anhören, welcher andere Podcast besonders toll ist, welches Haarprodukt du kaufen sollst oder was auch immer da kommen könnte. Aber wir haben natürlich trotzdem eine Bitte oder wollen ja Werbung in eigener Sache machen, nämlich für den Finanztipp-Newsletter, den du abonnieren kannst oder auch Freundinnen und Freunden empfehlen, von denen du weißt, oh, die ja überlegen, ob sie so eine Versicherung abschließen oder die haben vielleicht so eine Versicherung. Mhm. Einfach um da so ein bisschen uns zu helfen, Finanzbildung weiterzutragen, was nämlich auch der Auftrag der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung ist, zu der Finanztipp gehört.
Ja, also unbedingt unser großes Anliegen, ja, und das ist dann auch wirkliche Gemeinnützigkeit. Vielleicht denkst du jetzt bei diesem Thema, ah ja, ist interessant und krass, dass da so viele private Rentenversicherungen noch abgeschlossen werden und Lebensversicherungen, aber ich weiß es ja eigentlich, ich habe mal vielleicht schon ein ETF-Depot oder sowas in der Richtung. Und vielleicht hast du aber auch noch so einen alten Vertrag irgendwo hinten im Ordner, aber das lassen wir jetzt mal gerade außen vor. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in deinem Bekanntenkreis, in den Leuten, die dir am meisten im Herzen liegen, vielleicht dein Partner, deine Partnerin, dein Bruder, deine Schwester, dein bester Freund, deine beste Freundin, wie auch immer, dass die so einen Vertrag, wie du gerade gesagt hast, demnächst abschließen werden, in die Gefahr geraten, dass es ihnen verkauft wird oder gerade eben erst verkauft worden ist, ist super hoch. Bei 2 Millionen pro Jahr. Wir reden nicht insgesamt von 2 Millionen Verträgen, wir reden von 2 Millionen neuen Verträgen pro Jahr. Ist das definitiv relevant? Und selbst wenn dein Bekannter, deine Bekannte so einen Vertrag schon hat und jetzt überlegt, ah, ich verdiene jetzt mehr, ich stocke jetzt mal 100 Euro auf. Gleiche Geschichte. Da fallen wieder neue Kosten an. Also tu doch bitte den Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, wirklich was Gutes und leite ihnen zum Beispiel den Finanztipp-Newsletter weiter oder weiß sie auf den hin, damit die vor solchen wirklich schweren finanziellen Fehlern, anders kann man es nicht sagen, vor diesem schweren finanziellen Fehler bewahrt werden. Und wir rechnen jetzt gleich mal vor, wie groß dieser finanzielle Fehler ist.
Genau, also wir nehmen einfach mal als Beispiel, es ist so eine private Rentenversicherung und du willst da 300 Euro im Monat
oder dein einzahlen. Bekannter, ne? Stellen wir uns mal genau. Ja, dein Bekannter, ja, dein Bruder, wer auch immer das ist, ja, ein guter Freund, guter Kollege, der nimmt jetzt das Thema Altersvorsorge ernst, 300 Euro im Monat. Das ist schon, da kommen wir schon in die Richtung von einer ernsthaften Altersvorsorge.
Und dann werden jetzt erstmal Abschlusskosten fällig bei der Unterschrift und erlaubt sind maximal 2,5% aller Beiträge über die Vertragslaufzeit.
Genau, die sogenannte Beitragssumme, also einfaches Beispiel, ja, jetzt haben wir diese 300 Euro, nehmen wir über
an 35 Jahre Laufzeit.
32 und macht das bis 67.
So, genau, so sagen wir, dein Kumpel ist 32, arbeitet bis 67, 35 Jahre Laufzeit, heißt
also 300 mal 12, ne, mal 12 Monate, mal 35 Jahre.
Genau, und dann 2,5% davon.
Okay.
Sind 3.150 Euro.
3.150 Euro. Wo kommen die jetzt her? Die werden von den Beiträgen abgezogen. Na, in aller Regel übrigens, typischerweise über die ersten 60 Monate, also gut Deutsch, die ersten 5 Jahre, fließen da eben nicht 300 Euro im Monat in den Vertrag rein, sondern 3.150 sind dann irgendwie ein paar 52,50. Ja, das heißt, von den 300 Euro im Monat werden über 60 Monate, über die ersten 5 Jahre, immer pro Monat 52,50.
Das ist ein Sechstel.
Ein Sechstel abgezogen, die als Abschlusskosten draufgehen und im Wesentlichen wird daraus die Provision des Vermittlers bzw. der Vermittlerin bezahlt.
Ich finde das krass, wenn du überlegst, oh ja, 52,50 klingt dir mal gar nicht so schlimm. Stell dir mal vor, du isst jeden Monat eine Pizza, eine einzige, und man sechselt Pizzen ja ganz oft tatsächlich. Stell dir vor, du würdest jeden Monat so eine Pizza essen und jetzt komme immer ich bei dir vorbei und sag, danke, nehm mir ein Stück Pizza und geh wieder. Und du hast einfach immer nur 5 Sechstel von absolut jeder Pizza.
Und das ist
super
Leuten,
nervig.
Und das ist den Leuten, glaube ich, in den meisten Fällen nicht klar. Klar steht das in dem Kleingedruckten, dass du vor Vertragsabschluss, das ist ja das gesetzlich, vor Vertragsabschluss bekommst, steht das auch da drin. Die Frage ist nur,
der wird das bestimmt auch einmal erzählen im Gespräch.
da wäre ich schon gar nicht so sicher. Na, da gab es ja auch Untersuchungen, hat man, glaube ich, auch vor einiger Zeit, glaube ich, zwar die
BaFin. Von der BaFin und den Testkunden.
Hatten die Testkunden gemacht und da wurden auch in zahlreichen Beratungsgesprächen wurden die Abschlusskosten oder überhaupt die Kosten vorher entweder gar nicht angesprochen oder nur teilweise angesprochen. Ich glaube, das in ganz vielen Fällen wird man sich da schon aufs Kleingedruckte verlassen.
Ich würde auch sagen, wenn du jetzt mal vom Besten ausgehst und sagst, es wird erzählt, dann wird es bestimmt auch so erzählt, dass es gut rüberkommt. Die Leute sind ja geschult. Genau. Also die wissen ja, was sie tun.
Genau, also ich kann immer sagen, wie es nicht läuft. Herr Nefzka, 60 Monate lang, 5 Jahre lang gehen von Ihren 300 Euro, gehen 52,50 Euro weg. Die sind verloren, sie sind weg. Ja? Die bezahlen meine Provision. Möchten Sie trotzdem unterschreiben, Herr Nefzka? Ich behaupte jetzt einfach mal, so findet das in den seltensten Fällen statt.
Ja, und das Interessante ist ja, bei diesen Abschlusskosten, ich dachte immer, das ist jetzt so, also ich bezahle jetzt diese 300 Euro und jetzt sagen wir mal, in 5 Jahren kriegt dein Kumpel eine fette Gehaltserhöhung. Und dann sagt er, oh, jetzt kann ich von 300, gehe ich auf 400 Euro. Wenn er das jetzt macht,
geht's von vorne
muss er wieder Abschlusskosten zahlen.
Genau, auf die 100 Euro Vertragserhöhung sozusagen.
Also immerhin nicht auf die 400 Euro jetzt.
Nee, nicht nochmal neu, aber auf die 100 Euro werden wieder, wie du es vorhin vorgerechnet hast, ungefähr ein Sechstel über 5 Jahre Abschlusskosten fertig. Und übrigens, und jetzt geht es um die alten Papierverträge, die man auf dem Ohr hat, in aller Regel, wenn du eine sogenannte Dynamik drin hast, ne, also eine automatische Beitragserhöhung, ja, vereinbart man in vielen Fällen, ist ja grundsätzlich auch der Gedanke dahinter ist wieder richtig. Ja. Man rechnet mit steigenden Einkommen und vor allen Dingen mit Inflation, also gehe ich mit meiner Altersvorsorge, wir raten ja dazu um 2% pro Jahr, ja, aber in vielen Dynamiken sind dann 3% oder 5% pro Jahr, erhöht sich dann der Beitrag. Das kennt man zum Beispiel auch in einer Berufsunfähigkeitsversicherung auch. Da macht es übrigens total viel Sinn. Aber bei so einer privaten Rentenversicherung gilt auch jede dieser kleinen Vertragserhöhungen, naja, als wie so ein kleiner Neuabschluss. Und da werden auch wieder Abschlusskosten fällig. Also das Mindeste, was du tun kannst, wenn du weißt oder von jemandem, der dir wichtig ist, weißt, noch so ein Vertrag hinten, ja. Nochmal, ich rede hier von einer privaten Rentenversicherung. Ich rede nicht von irgendwie, schon gar nicht von der BU, da kann das sinnvoll sein. Und vielleicht gibt es auch mal einen Riester-Vertrag, sinnvoll ist und so weiter. Aber eine reine private Geschichte, ja, kickt die Dynamik raus. Ja, weil die verursacht jedes Mal wieder neue Kosten.
Und was aber ja noch dazu kommt, es gibt ja dann noch diese sogenannte Renditeminderung.
Ja.
Also, ich verstehe es immer so, die laufenden Kosten.
Genau.
Quasi.
Und die große Aussage ist, jetzt hat man gerade über 3.150 Euro Abschlusskosten geredet. Das ist noch gar nichts. Selbst wenn, sagen wir mal, wird ein Top-Aufklärungsgespräch gemacht, ne? Wird dann erklärt, hier sind die Abschlusskosten, die betragen über die 5 Jahre 3.150 Euro, Herr Nefzka, nur dass Ihnen das klar ist und dann ne, kommen entsprechende Verkaufsargumente, warum das auch gerechtfertigt ist. Das ist bei weitem nicht die halbe Miete. Das viel Schlimmere ist, wie sich diese Kosten langfristig auswirken. Jetzt kommen wir nämlich zu ganz, ganz, ganz anderen Zahlen, noch viel höheren Zahlen als 3.150 Euro.
Genau, also diese Renditeminderung, die lag laut BaFin 2022 im Schnitt bei 1,9%. Mhm. Die nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Das ist der Durchschnitt.
Also das bedeutet letztendlich ja durch die gesamten Kosten dieses Vertrages. Das sind zum einen diese 3.150 Euro Abschlusskosten, aber da kommen noch weitere Kosten dazu kommen. Ne? Da kommen Verwaltungskosten dazu. Das sozusagen das führt dazu, dass der Versicherer laufend auch über die restlichen Jahrzehnte dieses Vertrags dran verdient. Die werden auch laufend von den Beiträgen dann abgezogen. Und dann gibt es, sage ich mal, sowas wie Kapitalanlagenkosten. Also die allermeisten, ich kenne die Statistik nicht, aber die große Mehrheit der Verträge sind heute fondgebunden. Ja, die sind nicht mehr so kapitalgebunden. Lebensversicherungen, wie man es früher gehabt hat, wo der Versicherer, die gibt es schon auch noch, aber die große Masse ist zumindest teilweise fondgebunden. Das heißt, da stecken Fonds in diesen Verträgen drin und in vielen Fällen sind das keine ETFs, sondern sind aktive Fonds. Das Thema hatten wir in diesem Podcast auch schon oft, mit Kosten von gerne 1,5% pro Jahr, teilweise 2% pro Jahr. Ne, und das sind dann auch Kosten, die natürlich auch in diesen Versicherungen drin sind. Ja. Vielleicht teilweise ein bisschen günstiger, weil die da die Fonds günstiger einkaufen können, aber sowas. Letztendlich, was du sagst, all diese Kosten führen dazu, dass sich dieser Vertrag pro Jahr über 35 Jahre, hat man glaube ich jetzt gerade, über 35 Jahre 1,9% Rendite pro Jahr kostet. Das ist diese sogenannte Renditeminderung.
Genau, also jetzt nehmen wir einfach mal an, deine Rentenversicherung oder die deines Bekannten investiert jetzt in Aktienfonds und macht eigentlich 6% Rendite pro Jahr.
Genau, also nehme ich an, du meinst so eine reine fondsgebundene Rentenversicherung, ne? Da sind jetzt irgendwie keine Garantien drin, das ist erstmal gut, ja, aber dann hat man höhere
Chance auf Rendite.
Chance auf Rendite, genau. Und diese wie hast du jetzt gemeint, die 6% sind
die eigentlich, Brutto. Eigentlich macht sie 6% Rendite, also quasi brutto, ohne die Kosten, wie
genau,
in Aktien.
Genau, also das ist eigentlich der Aktienmarkt. Ne? Der Aktienmarkt macht jetzt im Schnitt, so wie wir es bei Finanzen immer annehmen, 6% Rendite pro Jahr. Und jetzt ist die Frage, wie viel geht da durch diese 1,9% davon verloren? Die kann man einfach erstmal abziehen.
Genau, wenn du jetzt erstmal diese 300 Euro im Monat da reinsteckst mit diesen 6%, dann hast du über diese Zeit, diese 35 Jahre, am Ende 414.000 Euro.
Das wäre praktisch so, als wenn ich direkt in den Aktienmarkt investieren würde und keinerlei Kosten.
Es gibt keine Kosten.
Es gibt kein ETF dazwischen, kein nichts. Ja, dann würden 414.000 Euro nach 35 Jahren im Depot sein, wenn man es mal so formuliert.
Aber jetzt gehen ja von diesen 6%, diese 1,9% weg. Das heißt, du bist runter auf eigentlich 4,1%.
Genau. Und jetzt, ich weiß nicht, liebe Hörer, vielleicht hast du jetzt schon ein Gefühl, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe eine Geldanlage, die mir sagt, statt 6% über 35 Jahre nur 4,1, also ganz grob knapp 2% halt weniger.
Bringt. Ein Drittel weniger.
Ja. Und wenn du ein bisschen Gespür hast für Zinseszinseffekt, dann ahnst du vielleicht jetzt schon, was kommt. Das ist das nämlich richtig dramatisch. Was ausmacht. Wir reden hier über einen negativen Zinseszinseffekt durch die Kosten dieser Versicherungspolice.
Also eigentlich wären es 414.000, jetzt durch diese 1,9% Kosten 276.500.
Also nochmal per 67, ne, wir waren ja davon ausgegangen, ich mache das von 32 bis 67 über 35 Jahre, wären dann nach diesen 35 Jahren nur, muss man ja sagen, 276.500 Euro im Vertrag drin, statt 414.000, die es eigentlich hätten sein können.
Jetzt muss man natürlich sagen, auch zum Beispiel ein Aktien-ETF, wenn du in den parallel investieren würdest, hat ja Kosten.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal annehmen, der ETF kostet dich 0,3% pro Jahr.
Völlig durchschnittliche Kosten für einen ETF.
Ja? Durchschnittlicher Wert. Dann kommst du zum Rentenbeginn auf 388.000 Euro.
Statt 276.500.
Das sind über 100.000 Euro mehr. Ich sehe aber natürlich jetzt, was ich jetzt schon sehe, sind die Versicherungsfuzis. Die kommen jetzt natürlich alle an und sagen, ja, aber.
Genau, also das muss man kurz mal stehen lassen. Ne? Also wir sagen, im Vergleich zu einem ETF ist die Rentenversicherung über 110.000 Euro. Sechsstellig. Ein niedriger, sechsstelliger Betrag schlechter. Und also das muss man kurz mal, wir haben gerade uns über 3.150 Euro Abschlusskosten unterhalten.
Ja.
Das eigentliche Drama sind die langfristigen Auswirkungen dieser Abschlusskosten und aller ansonstigen Kosten dieses Vertrages. Das langfristige Drama sind nicht 2,5% Abschlusskosten auf die Beitragssumme. Da steht dann da öfter mal so, das kannst du überhaupt nicht verarbeiten, was das heißt. Ja. Das Schlimme ist, dass sich dieses Ding langfristig Jahr für Jahr 1,9% Rendite kostet. Das ist ein Drama. Also es ist ja nicht so, dass wir so sagen, wir sind alle so reich in Deutschland, dass 100.000 Euro mehr oder weniger drin in meiner Altersvorsorge ist mir total egal. Hallo?
Ja.
Eine kleine Wohnung, über die wir hier reden.
Ja.
Und deswegen bitten Emil und ich so dringend darum, dass diese Information sich in Deutschland verbreiten muss und du bitte diese Information, diesen Podcast oder gerne eben auch unseren Newsletter, an die Leute in deinem Umfeld weiterleitest, die da zum Folgen aufhörst, dass sie sich den Newsletter holen, damit die das wissen. Das können wir uns als Deutschland einfach auf die Dauer angesichts des demografischen Wandels, angesichts der massiven Überalterung unserer Gesellschaft nicht leisten, dass wir da sechsstellig, langfristig 2 Millionen Verträge pro Jahr Geld verbrennen. Das ist der Wahnsinn.
Ja. Aber es ist natürlich, also die Versicherungsvertriebler würden jetzt natürlich sagen, ja,
kommen wir an, bitte.
Aber so eine Rentenversicherung, die hat ja ganz erhebliche Steuervorteile.
Das ist richtig, Herr Netzke.
Die hat ja richtig große Steuervorteile. Da ist nur jetzt das Blöde.
Okay.
Es gibt ja, also wir haben bei Finanztipp das mal nachgerechnet. Ja. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das könnt ihr auch dann dem Versicherungsvertriebler eures Vertrauens, falls dieses Argument kommt, zeigen. Wenn man jetzt eine ETF-Netto-Police nimmt, die sehr, sehr günstig ist, also quasi, stell dir vor, du nimmst jetzt diese Versicherung aus dem Bereich mit den allerniedrigsten
Kosten. Genau, also wir reden gerade über private Rentenversicherung und eine ETF-Netto-Police wäre die günstigste aller Rentenversicherungen. Die ist so maximal günstig, die hat nämlich zum einen
keinen Abschluss. Das ist quasi so Ryanair-mäßig unter
Das finde ich jetzt einen schrägen Vergleich. Diesmal tut mir leid, Emil. Ich habe ja sonst immer Probleme mit Emils Analogien, aber diesmal habe ich ein wirkliches Problem. Nein, so eine Netto-Police ist nämlich tatsächlich keine ganz so schlechte.
Du kommst doch wunderbar ans Ziel mit Ryanair. Du bist am Ende genauso in
Okay. Rom. Ja, ich weiß irgendwie nicht.
Oder andere, aber, okay, ja, andere Billigfluglinien.
Gut, okay, ja, gut, okay. Lassen wir mal die Billigfluglinien außen vor. So eine ETF-Netto-Police hat eben keine Abschlusskosten, die wir vorhin gesagt haben. Und sie investiert natürlich, wie der Name sagt, in ETFs. Und das heißt nicht in teure aktive Fonds. Also merken wir uns, ETF-Netto-Police, günstigste private Rentenversicherung.
Also das ist ever. Quasi, wir rechnen mit dem freundlichsten Fall für die Versicherung.
Ja.
Und selbst die liegt am Ende mit all ihren Steuervorteilen ganz leicht hinter einem normalen ETF-Sparplan, bei dem, was netto am Ende rauskommt, bei dir auf dem Konto.
Genau.
Wir reden jetzt nicht von das, was im Depot steht.
Genau, also dieser Berechnung von unserem Test- und Analyse-Team, ja, von unseren Analysten bei Finanztipp, haben wir alle Steuergeschichten schon einberechnet. Ja, auch übrigens, wenn das Argument kommt, da sind auch die Fonds mal gewechselt worden oder die ETFs mal gewechselt worden. Ja, das kann man nämlich innerhalb von so einer Police, innerhalb von so einer Rentenversicherung. Also all die Argumente, die gerne so vom Versicherungsvertrieb da an der Stelle angeführt werden, sie ziehen nicht. Sie ziehen nicht. Selbst die allergünstigste Rentenversicherung, an der übrigens so ein Vertriebler nichts verdienen würde, ja, deshalb ist ein Produkt des Honorarberater tatsächlich empfehlen. Selbst die kann einen ETF-Sparplan langfristig nicht schlagen.
Und die Rentenversicherung, die jetzt durchschnittliche Kosten hat, wie aus unserem Beispiel, die landet dann natürlich weit, weit dahinter.
Genau.
Weil die Steuervorteile sind ja die gleichen im Vergleich zur ETF-Netto-Police, aber die Kosten sind halt viel höher.
Genau, und deswegen ist unser Argument von wegen, dass da bei 300 Euro Monatsbeitrag über 35 Jahre sechsstelliger Nachteil entsteht, der zieht sehr wohl.
Ja.
Auch wenn man die Steuern einbeziehen würde.
Aber es gibt natürlich noch ein zweites Argument. Dann sagt nämlich der Versicherungsvertrieb, ja, aber Ihnen kann ja im Alter das Geld ausgehen.
Herr Nefzka, was ist denn, wenn Sie 100 werden?
Genau, was ist, wenn man 100 wird? Da muss man jetzt natürlich auch sagen, klar, wenn du jetzt in ein ETF investierst und jetzt geht die Rente los, dann hast du da eigenverantwortlich das Geld. So wie wenn du mit deinem Taschengeld im Supermarkt gestanden bist. Ja. Aber wir sind ja auch jetzt alle keine 8 Jahre alt mehr und stehen mit unserem Taschengeld vorm Süßigkeitenregal. Also,
das war nicht eine gute Analogie von mir.
Deswegen, wenn du bei der Entnahme dich an diese 3%-Regel hältst,
also vielleicht muss ich kurz erklären.
Dein Vermögen, das du zum Rentenstart hast, davon entnimmst du pro Jahr maximal 3% jedes Jahr. Dann kannst du sehr, 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 sehr alt werden und dein Kapital ist immer noch da, weil du eben mit dieser 3%-Entnahme wird dein Geld nicht wirklich weniger.
Ja, genau. Da drin. Richtig. Und das muss man auch sagen. Nicht nur geht dir wahrscheinlich das Geld nicht aus, sondern wenn der Aktienmarkt nur durchschnittlich läuft, dann wird dein Geld nicht nur weniger, es wird mehr. Ist auch logisch. Wenn wir langfristig eine Aktienmarktrendite von 6% annehmen und wir nehmen 3%, aber so, also man muss vorsichtig sein, so darf man nicht rechnen, weil es kann leider halt auch, das weiß er natürlich vorher nicht, es kann natürlich auch doof laufen, sogenanntes Secrets of Return Risk, ja, gerade mit 67 oder sagen wir mit 70 eilt dich dann ein Börsencrash, ja, und dann geht das dein Depot erstmal ordentlich nach unten.
Deswegen dann musst du viele Anteile entnehmen für wenig Geld, das rauskommt.
Genau. Ja, genau, deswegen musst du vorsichtig unternehmen, aber entnehmen. Aber das Gute ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass du gar keine Geldsorgen, also sehr wenig Geldsorgen im Alter hast, dass du auf einem großen Polster beruhigt jederzeit schlafen kannst, dass du auch in einem Börsenjahr, das sehr, sehr gut läuft, es gibt ja auch so wie letztes Jahr Börsenjahre, wo du auf einmal 20% plus machst, dann kann man sich auch mal ein bisschen mehr aus dem Depot gönnen. Gar kein Problem. Du kannst wirklich steinalt werden und das finde ich auch, also ich persönlich als Vater finde das sehr wichtig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zum Schluss was für deine Kinder, für deine Erben übrig bleibt, ist super hoch. Bei einer Rentenversicherung bleibt, außer du stirbst wirklich sehr früh, dann dafür hast du es ja nicht gemacht, ja, bleibt nichts übrig. Die endet schlichtweg mit deinem Tod nach. Je nach Rentenversicherung ist unterschiedlicher. Also normalerweise kriegt man nur, wenn man innerhalb der ersten 10 Jahre Rentenzahlung stirbt, kriegen die Erben noch was ausbezahlt.
Und wenn du jetzt denkst, oh, ich würde dazu aber gerne irgendwie Zahlen sehen oder mir eine Tabelle anschauen, das kannst du ganz easy machen, nämlich mit unserem E-Paper zur Altersvorsorge. Das verlinken wir da auch in den Shownotes. Da sind auch Beispiele drin, wie viel man zurücklegen muss, wie viel dann da rauskommt, was jetzt diese 3%-Regel auch heißt und so weiter. Das verlinken wir dir und damit wärst du oder deine Freundin, dein Freund auf jeden Fall auch für dieses möglicherweise unangenehme Gespräch gerüstet, das man dann führen muss.
Ja, oder zu sagen, ich sage dieses Gespräch halt einfach ab, weil du wirst natürlich den entsprechenden Vermittler nicht oder die Vermittlerin nicht vom Gegenteil überzeugt bekommen. Das ist ganz klar, ja, da liegt einfach ein gewisser Bias vor, ja, die verdienen damit ihr Geld. Aber unser E-Paper zum Thema Altersvorsorge, das enabled letztendlich auch deine Bekannten dazu, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Weil das ist, glaube ich, der größte Punkt. Ja? Ja. Beim Thema Altersvorsorge brauchst du keinen Berater. Da kannst du selbst super dein eigener Finanzberater oder deine eigene Finanzberaterin werden.
Und ich finde es immer wichtig, bei sowas auch daran zu denken, du bezahlst, du bist der Kunde, du bist die Person, die das Geld locker macht und wer zeut, schafft O. Also wer zahlt, macht die Regeln. Deswegen einfach selbstbewusst sein und immer dran denken, du bist da der Chef in diesem Gespräch, falls es dazu kommt.
Egal, ob du jetzt diesen Podcast hörst, den Podcast weiterleistest, dieses E-Paper auch an deine Bekannten weiterleistest, ist letztendlich ein bisschen alles, natürlich am Ende Finanzbildung, ja, du machst dich selber kompetent, um auch selbstbewusst in so ein Gespräch, wenn du es denn nicht absagen kannst, zu gehen. Aber mach dir klar, du wirst die Gegenseite nicht überzeugt kriegen. Die haben immer noch ein Argument mehr in der Tasche, aber vertrau da auf dich, hör auf dich. Und letztlich kannst du dich noch fragen, ja, wem glaubst du mehr? Jemand, der sich dafür entschieden hat, diesen Beruf als Versicherungsvermittler oder Vermittlerin anzutreten und ihr sein Geld, ihre Miete, ihre Lebenshaltung damit zu bezahlen, oder einer unabhängigen Expertenredaktion wie der von uns von Finanztipp?
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen und kommen zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Ich bin auch schon auf die erste sehr gespannt.
Okay.
Die kommt nämlich von Louis0712. Hey Saidi, warum eigentlich noch ETFs, wenn es Bitcoin gibt?
Oh ja. Naja, sagen wir so. Also wenn du vor hinreichend langer Zeit mit Bitcoin angefangen hast, dann brauchst du keine ETFs mehr. Nein, das stimmt auch wieder nicht. Ja. Selbst dann
du könntest ja umschichten.
Selbst dann würde ich dringend diversifizieren, ne? Also Gewinne abschöpfen und die breit diversifiziert in ETFs stecken. Also, jetzt mal ganz nüchtern gesagt, weil wir von völlig unterschiedlichen Risikoklassen reden. Ja. Also ich habe es auch immer wieder gesagt, wenn ein ETF geht natürlich rauf und runter und Bitcoin geht rauf und runter, aber wenn ich die zwei Schwankungen dieses rauf und runter miteinander vergleiche, dann reden wir von, habe ich auch schon hier öfter gesagt, von Kinderkarussell versus Achterbahn, Achterlooping, was weiß ich auch immer. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Wenn der weltweite Aktienmarkt, der MSCI World oder sowas, so wie bei Trump am Liberation Day um 20% nach unten geht, dann schreit alles auf. Dann brennen hier alle Drähte bei uns in der Redaktion. Ich muss einen Sonder-Livestream machen und alle Leute beruhigen. Wenn der Bitcoin um 20% fällt, Business as usual. Aber vielleicht ist es für dich halt nicht Business as usual, weil es ist schon was anderes, ja. Also es ist ja immer der gedankliche Experiment, würde ich wirklich meine Altersvorsorge, der wesentlichen Teil meines Vermögens auf Kryptowährungen, auf dem Bitcoin aufbauen? Ja, dazu raten kann ich bekanntermaßen nicht. Ein Teil des Geldes, 5% ist immer so ein guter Ansatzpunkt, 10% in Bitcoin zu investieren, dieses Risiko werden wohl die meisten aushalten und kann man auch aushalten, sofern ich eben mit dem Rest vom Geld breit diversifiziert aufgestellt bin. Und dahinter steckt immer der Punkt, ja, während ich auf der einen Seite ein ganz klares Geschäftsmodell habe, nämlich die Weltwirtschaft, ja, das so wie unser kapitalistischer Weltmarkt halt funktioniert, der funktioniert schon ziemlich lange und es gibt ganz wenig Anzeichen dafür, dass das nicht mehr funktionieren sollte, trotz Klimawandel und allem, hast du halt insbesondere bei Bitcoin kein klares Geschäftsmodell. Ja, natürlich ist der Trend dahin, dass immer mehr Leute daran glauben. Schlichtweg daran glauben. Aber langfristig gesehen, und wir reden ja hier vom Langfristigen, wenn halt irgendwann nicht mehr Leute daran glauben, weil eine andere Kryptowährung, Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld, welche Entwicklungen auch immer auf der Welt dem Bitcoin irgendwann mal den Rang ablaufen, ja, dann sieht es halt ganz schnell aus. Es ist eine reine Glaubensgeschichte. Das will ich auch gar nicht abwerten. Das kann auch funktionieren. Ich sage nicht, dass der Bitcoin pleite geht. Es kann sein, dass das richtig gut funktioniert. Aber es ist auch nur eine Wette. Genauso gut, aus meiner Sicht, kannst du auch einen Großteil deines Geldes auf eine einzelne Aktie setzen, weil du sagst, ich glaube an Apple. Wobei Apple, würde ich behaupten, wahrscheinlich etwas weniger schwankt als der Bitcoin. Ja? So, und sagen, ja, das ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Apple wird meine Altersvorsorge bestreiten. Sag ich, weiß ich nicht. Würdest du wirklich dieses Risiko eingehen? Ja? Es ist halt, das ist das Problem bei der ganzen Kryptonummer. Es sind so viele Glaubenssätze da drin.
Die zweite Frage kommt von Zeit über Kopf. Hey Saidi, Bundesanleihen als Sicherheitsbaustein.
Also grundsätzlich, wie soll ich sagen, macht man mit Bundesanleihen nichts dramatisch falsch, ja, weil die Bundesrepublik Deutschland ist einer der finanziell solidesten Staaten auf dieser Welt und kommt einer sehr sicheren Geldanlage total nahe. Man hat einfach das Problem, dass es Aufwand zum einen ist, ja, weil eine Bundesanleihe hat eine Laufzeit und wenn die ausläuft, dann musst du halt wieder neu kaufen. Das ist relativ überschaubar, dieser Aufwand, aber man muss sich halt ein bisschen drum kümmern. Das wäre beim Festgeld auch nichts anderes. Aber wenn es um das Thema Liquidität geht, ja, also um das Thema geht, dass ich ja auch an das Geld mal ran möchte, dann habe ich halt schon immer ein kleines Risiko, siehe 2022, würde ich sagen, vor allen Dingen. Wenn die Zinsen nämlich steigen, dann werden ältere Bundesanleihen tendenziell weniger wert. Die verlieren im Kurs und dann kann man auch mal in aller Regel kleine, überschaubare Kursverluste machen. Anders gesagt, überhaupt generell Anleihen sind keine so ganz einfache Geldangelegenheit. Und das ist hier der Titel dieses Podcasts. Ja, wir wollen das Geld ja einfach machen. Und da ist halt zum Beispiel ein Tagesgeld und selbst ein Geldmarkt-ETF eine wesentlich einfachere und bequemere Anlage. Und wenn ich denn das Problem habe, dass ich mehr als 100.000 Euro anlegen müsste, naja, dann muss ich das vielleicht auf 2, 3 oder wie viele Banken auch mal verteilen. Und bei dem Geldmarkt-ETF übrigens, nein, brauche ich das nicht verteilt. Da gibt es, kommt das Sondervermögen zum Tragen, kann ich auch theoretisch Millionenbeträge packen.
Und die letzte Frage kommt von der JK. Hallo ihr Lieben, macht es Sinn, sein Eigenkapital für das Senken der Darlehenssumme zu nutzen oder es im Rahmen der Sondertilgung zu senken? Also es geht um den Kauf einer Immobilie.
Ja, eine sehr interessante Frage. Vielen Dank dafür. Also, ne, ich habe ein gewisses Eigenkapital, machen wir es mal einfach, sagen wir mal 100.000 Euro. Und ich kann ja sagen, ich stecke das alles am Anfang rein, um möglichst wenig Kredit aufzunehmen. Oder ich spare mir was quasi auf, um später mehr Sonder zu tilgen. Also kurzer Gedanke vorab, ich muss eh vorsichtig sein, wie viel ist eigentlich mein Eigenkapital, ne? Weil ich muss erstens die Kaufnebenkosten, Notar, Grunderwerbsteuer und so weiter davon bestreiten und das davon abziehen. Das darf man immer nicht vergessen. Das stellen wir auch wieder mal fest, dass das manche Leute übersehen. Und zweitens sollte ich natürlich mich unbedingt flüssig halten. Der eigene Notgroschen, ja, und dann je nachdem, was ich da kaufe, muss ich vielleicht auch was zurückhalten, falls mal was kaputt geht. Berühmte Instandhaltungsrücklage. Aber ansonsten spricht schon sehr viel, so viel wie möglich, spricht schon sehr viel dafür, so viel wie möglich am Anfang gleich beim Kauf einzusetzen und nicht in der Hinterhand für eine Sondertilgung zu lassen. Warum? Je nachdem, wie viel Kredit ich aufnehme, ja, sogenannte Beleihungsauslauf, bestimmt das den Zinssatz. Also jetzt mal extrem gesagt, ja, wenn ich jetzt von 100.000 Euro Eigenkapital nur 20.000 Euro tatsächlich als Eigenkapital für den Kauf einsetzen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen höheren Zinssatz, weil ich ein höheres Risiko letztendlich darstelle, bezahle, ist schon größer. Und diesen Zinssatz bezahle ich ja dann erstmal, bis ich die Sondertilgung...
Den bezahlst du ja andauernd.
Den bezahle ich andauernd, bis ich die Sondertilgung gemacht habe. Klar ist der Nachteil ein bisschen überschaubar, je nachdem, wie schnell und wie hoch ich die Sondertilgung machen kann. Aber in aller Regel setze ich am Anfang so viel Eigenkapital ein, wie ich mir leisten kann. Wie gesagt, nach Abzug Kaufnebenkosten und auch nach Abzug dessen, was ich als Rücklagen noch brauche.
Dann sind wir schon wieder am Ende von unserer Folge angekommen mit einem sehr emotionalen Saidi. Vielen Dank dir fürs Mitmachen. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn du diese Folge an jemanden weiterleitest, genau, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, der davon betroffen ist oder bei dem die Überlegung besteht, so eine Versicherung abzuschließen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yes.
Du hast ja gerade gehört, was es ausmacht. Da reden wir gerne über 6-stellige Vorteile. Also kann es auch sein, dass in ein paar Jahrzehnten jemand, der heute wirklich am Herzen liegt, dir letztendlich 6-stellig in Anführungszeichen dankbar sein wird. Also dafür lohnt sich schon mal, so einen Podcast oder auch einen Newsletter weiterzuleiten. Vielen Dank, macht's gut.